Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Raffaela Elsler. Sie ist Atemsprech- und Stimmlehrerin und studierte zudem Soziologie und Sozialökonomie. Seit 2011 ist sie im In- und Ausland in interkulturellen Projekten rund um das Thema Musik und Stimme tätig. Und ganz frisch hat sie auch einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In unserem Gespräch geht es um die Sprachferienfreizeit. Es geht um die Orga, die Inhalte und die Abgrenzung zur Therapie. Aber auch um Herausforderungen in den Bezugssystemen und den Generationen. Ganz viel Spaß!
Also es ist nicht nur irgendwie, ja, weil mein ganzes Umfeld denkt, die machen einfach Kinderfreizeiten. Dann denkt man immer, ja, die machen halt Ferien. Ne? Mhm. Aber weil ich sprachlich gar nicht differenziere oder einfach nicht jedem Menschen neu erkläre, den ich begegne oder meinem Umfeld.
Aber du sagst schon Sprachferienfreizeiten.
Ja, ja, und dann denken die aber Sprachferien, man lernt Französisch, Englisch und so weiter. Also es gibt halt die konventionellen Angebote von Sprachferien.
Verstehe.
Und bis ich verstanden habe, dass die sozusagen damit ein ganz klares Bild haben, was ich gar nicht kannte, für mich war das ganz klar, was wir machen, auch das zu lernen, das zu artikulieren. Gibt halt ein ganz anderes Blick auf unser Arbeitsfeld.
Und was wäre ein treffenderer Name?
Sprachförderfreizeiten.
Mhm. Okay. Und damit sind wir eigentlich direkt ja im Thema. Und eigentlich haben wir ja auch schon angefangen. Das meine ich mit ad hoc einsteigen. Es passiert einfach. Genau. Sprachförderfreizeiten, okay. Da steckt Sprachförderung, es steckt dabei, dass es irgendwie in der Freizeit stattfindet. Genau.
Könnte man auch differenzieren, weil das eben gar nicht genau benennt, welche Art von Sprache jetzt im Mittelpunkt steht. Aber man wird sich dem nochmal nähern.
Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Und also es gibt auch einen schlaffhausischen Aspekt an diesem Gedenken darum.
Ja, wenn du es so nennen magst, ja.
Ja, okay. Da kommen wir sicherlich später noch zu. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen gröber anfangen wollen. Vielleicht auch mit der Abgrenzung tatsächlich, Sprachförderung und Sprachtherapie und sicherlich ja auch irgendwie dem Transfer zwischen beidem, weil ja, ich nehme es einfach mal an, dass da Kinder kommen, die auch Therapie im häuslichen, also im ambulanten Kontext bekommen und hinterher auch wieder in diesen ambulanten Kontext zurückkehren und zwischenzeitlich eben ein Sprachförderprogramm mitmachen. Vielleicht kannst du da nochmal unterscheiden, in diese beiden Sektoren oder auch wo du die Aufgabe der Freizeiten so siehst.
Aufgabe der Sprachferienfreizeit ist, eine gemeinsame Ferienzeit zu verbringen. Die Kinder kommen gemeinsam mit Erwachsenen zusammen. Wir fahren ein Schullandheim. Ich schaffe einmal einen Kontext. Wir fahren entweder nach Hameln, zu Riepenburg, sind dort im Wald, im Schullandheim oder in den Harz. Und sind dort in einem größeren Schullandheim, da sind auch ältere Kinder dann dabei. Oder wir fahren nach Föhr. Und damit haben wir sozusagen verschiedene Kontexte, in denen wir Ferien verbringen, beziehungsweise in einen Spracherlebnisraum eintauchen, der von der Kultur und von dem Naturraum mit beeinflusst wird. Und genau das gemeinsam zu erkunden und diesen Kontakt herzustellen zwischen der Natur, zwischen dem, was ist, und dem Kind, ist eine Aufgabe, die wir haben. Das ist sozusagen ein Auftrag. Aber gleichzeitig geht es uns darum, eine schöne, unbedarfte, fröhliche Zeit miteinander zu haben, Kinder aus ihren Häusern rauszuholen, dass die überhaupt auch Ferien machen können. Das ist für manche Kinder Thema. Die Schulen haben Einfluss darauf, welches Kind mitkommt. Mhm. Die geben auch Überlegungen mit ab, dass die Kinder kindgemäß ihre Zeit verbringen können in den Ferien.
Mhm. Das ist so ein Aspekt. Okay. Und jetzt... Genau, also ihr schreibt euch ja auf die Fahne, dass es Kultur und Natur bezogen sein soll. Also Natur wird mir jetzt sofort klar, wenn du von Harz und Wald und Föhr sprichst. Mhm. Was meint Kultur in diesem Kontext?
Kultur meint das kulturell Spezifische. Im Harz haben wir beispielsweise den Brocken, wir haben ganz viele mystische Erzählungen, die wir aufgreifen. Wir nehmen quasi das ein, beziehen es in unsere Wahrnehmung mit ein. Wir tauchen in Rollenspiele ein, wir spielen Theater. Das ist dann auch immer Sache des Teams, wie weit wir das ausbauen und was daraus gemacht wird. Aber wir setzen uns in Beziehung zu der Natur. Und Kultur sind ja oft eng verknüpft. Das ist ja nicht, was jetzt konstruiert ist in dem Fall. Aber ein anderes Beispiel für am Meer. Wir beschäftigen uns mit Kindern, also mit der Geschichte von, wie Kinder früher dort gelebt haben, mit Seefahrergeschichten. Wir haben Fahrten, da geht es ausschließlich, also da haben wir einen Schwerpunkt in Seefahrer oder in Seeräuber oder in einfach das Meer wahrnehmen. Das wäre eine Komponente von Naturraum, einfach ganz viel Sinneswahrnehmung auf den verschiedenen Sinnesebenen, auch in der Akustik, in der Sensorik, ja, diese Aspekte mit einzubeziehen. Mhm. Oder in Hameln, den Rattenfänger von Hameln entsprechend einzubeziehen.
Und jetzt hast du schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, also es geht um Kinder. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausführen, was für eine Zielgruppe das genau anspricht. Also welches Alter, wie werden die ausgewählt, wer wählt aus, macht ihr ein Casting da vorher und castet euer Theaterstück schon?
Das klingt gut. Wir haben keinen Einfluss drauf. Also die Kinder bewerben sich über ihre Schulen, die Lehrkräfte erzählen denen davon, die bekommen einen Anmeldebogen. Alle Kinder der entsprechenden Altersklasse, für die das Angebot gemacht wird. Im Sommer sind das die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, da haben wir 80 Plätze für den ganzen Sommer. Im Herbst und im Frühjahr haben wir 25 Plätze und die Kinder sind von der vierten bis zur siebten Klasse. Und dann nochmal sind das alle vier Schulen, Förderschulen der Region Hannover, die dort, wo die Kinder einen Anspruch haben, sozusagen sich zu bewerben. Ob sie dann einen Platz bekommen, ist dann eben eine Sache, wie schon gesagt, wo die Lehrer gucken. Aber im Grunde genommen macht die Auswahl und die Anmeldung macht die Region Hannover. Das ist der Schulträger, aber auch die Kostenträgerin selbst. Da ist eine Person, mit der wir seit 10 Jahren, 12 schon fast zusammenarbeiten und die da auch schaut, welches Kind mitkommt.
Mhm. Okay.
Ist aber nicht einfach, weil wir enorm hohe Anmeldezahlen haben, bis zu 3-mal mehr als Plätze. Und da werden wir immer wieder schon auch gefragt. Und dann werden wir gefragt, wenn wir mehrere Kinder haben, mit verschiedenen, nicht nur Sprachförderbedarfen, sondern auch Lernförderbedarfen, dass wir gucken, was kann das Team stemmen. Es wird auch individuell angepasst an unsere Möglichkeiten. Also im Asperger-Spektrum haben wir immer Kinder dabei, aber auch andere, wo wir halt gucken. Und da werden wir dann gefragt, wenn das vorher schon ersichtlich ist. Es gibt auch Fälle, das wissen wir halt vorher nicht und dann ist es, wie es ist. Mhm. Genau, aber das vielleicht dazu.
Also der Pool sind die Förderschulen und daraus wird dann gepickt. Genau. Und kann ein Kind mehrfach mitfahren? Oder?
Auf alle Fälle. Ja. Also wir haben Kinder, die sind über Jahre hinweg mitgekommen. Mhm.
Ja. Und im Sommer sind es auch 2 Wochen, oder?
Im Sommer sind es 5 Tage pro Gruppe. Und eine Gruppe sind 20 Kinder. Und da fahren wir zu Riepenburg und haben dort vor Ort 2 Gruppen parallel. Also wir haben dann immer 40 Kinder vor Ort in 2 Häusern. Mhm. Wir haben gemeinsam Spielgelände, aber die ganze Grundversorgung, auch Essen, ist in verschiedenen Speiseräumen im selben Haus. Aber wir sind dann als Gruppe in überschaubareren Rahmen verbunden. Und
Und Ostern, Herbst ist auch 5 Tage, oder?
Ostern, Herbst sind 8 Tage.
8, okay.
Ja.
Und warum ist das länger? Weil da eine andere Konzeption dahinter steckt, oder?
Es ist länger, weil wir, wenn wir nach Föhr fahren, dann braucht es einfach insgesamt mehr Zeit. Und bei älteren Kindern kann man auch schon länger, es ist ein anderes Eintauchen, andere Konzeption. Und dafür ist der Aufwand auch zu groß und der Effekt sozusagen, wir steigen ein und wir arbeiten in Themen, das ist eine gute Zeit. Also 5 Tage ist auch gut, weil die Kinder jünger sind und weil die oftmals das erste Mal überhaupt von zu Hause weg sind und woanders schlafen. Das ist alles sehr aufregend und Aufgabe genug, das einen Weg zu finden miteinander, auch vor allem für die Kinder und Eltern oftmals, diese Lernerfahrung miteinander zu machen. Und dann, wenn sie es geschafft ist, dann haben sie oft auch Freude, einfach sich für weitere Fahrten anzumelden und kommen dann mit.
Okay. Ja, total schön. Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, wie so die Gruppen aufgebaut sind. Da fahren ja auch Teamer und Teamerinnen mit. Mhm. Und wie da der Schlüssel ist. Wie viele Kinder kommen da auf eine erziehungsberechtigte Person oder Aufsichtsperson ist es ja dann in dem Moment?
Mhm. Wir haben 5 Kinder pro erwachsene Person. Und erwachsene Person heißt also Teamer. In dem Sinne auch einmal haben wir Examinierte der Schule. Und Praktikanten. Mhm. Die sind der Zielweise gleich. In Aufgaben wiederum haben die unterschiedliche Aufgaben.
Mhm. Und Praktikantinnen und Praktikanten sind auch hier immer von der Schule oder werden da auch andere Leute herangezogen?
Praktikanten sind immer von der Schule Staffers-Andersen. In der Hauptleitung, die wir uns im Herbst oder Frühling, wenn wir eben mit 5 Erwachsenen und dann 25 Kindern wegfahren, in den Konstellationen haben wir auch immer wieder Externe dabei gehabt die letzten Jahre. Externe heißt Theatertherapeuten, Erzieherinnen, Erzieher, Schauspieler, andere, die wir irgendwie kennen und die Lust haben, die Arbeit zu unterstützen und auch selber für sich Erfahrungen zu sammeln. Das ist immer eine sehr, sehr spannende Zusammenarbeit. weil es sich sehr befruchtet und wir viel voneinander mitbekommen. Erlebnispädagogen haben wir auch schon mehrfach dabei gehabt. Theater, habe ich schon gesagt, Zirkuspädagogen, wo wir auch Zirkusfahrten dann eben entsprechend machen können.
Mhm. Ja. Ja, das klingt total schön. Und also jetzt hast du schon von dieser Heterogenität im Grunde in den Teambereichen gesprochen. Wie ist es denn bei den Kindern? Ist das eine homogene Gruppe oder, also die kommen ja alle von Förderschulen, ist das ein Einheitsbrei?
Die Gruppe ist alles anders als homogen. Wir haben eine sehr hohe Sprachvielfalt dabei. Wir haben inzwischen bis zu 50% in den Gruppen Kinder mit einem anderen Sprachhintergrund. Und auch von dem soziokulturellen Milieu unterscheidet sich das in der Gruppe sehr.
Mhm. Und was bedeutet das für euch in der Konzeption?
In der Konzeption für uns bedeutet das, dass wir, also im Vorfeld bekommen wir neben den Anmeldebögen sämtliche Details zu den Kindern. Dazu gehört eben auch neuerdings der Sprachhintergrund. Den haben wir explizit angefangen anzufragen von den Schulen oder dann von den Lehrkräften.
Und das, was genau fragt ihr da?
Wir fragen einfach den Erstsprache.
Okay.
Wir fragen schlicht Erstsprache und können davon ableiten, also genau, sie lernen dann ja schon Deutsch, sind in der Schule drin, ist dann vielleicht für die DATS. Ich weiß nicht, wie weit das als DATS jetzt irgendwie da aufbereitet wird, aber sie sind einfach integriert in der hiesigen Schule.
Mhm.
Und das bedeutet für uns, dass wir dann genau gucken auf den Lehrerfragebogen, auf die Informationen, ob das Kind eben Förderschwerpunkt hat, Erzählfähigkeit, Pragmakommunikation, Semantik, Lexik und so weiter. Die ganzen Sachen, die dann wichtig sind. Das heißt für uns, dass wir daraus uns Gedanken machen, wie die soziale Dynamik werden könnte vor Ort. Mhm. Das ist eigentlich für uns die Metaebene der Vorbereitung, indem wir uns das genau anschauen. Das ist auch für ein Leitungsteam genau, ist vielleicht auch hypothetisch, aber wir schauen uns das realistisch an und dann lassen uns auf uns zukommen. Das heißt eigentlich für uns nochmal anders gesagt, wir bereiten uns vor und dann gucken wir und können davon ausgehen, dass es auch immer anders kommt, als wir gedacht haben, aber dass wir innerlich darauf eingestellt sind. Und wir gucken auch, und das kann ich neuerdings aus der Projektleitungsperspektive heraus, da ich in den Pool von den ganzen Teamern so einen Überblick habe, schauen, welche Sprachhintergründe sind im Team vorhanden und wo kann ich vielleicht auch jemanden besonders gut einsetzen.
Mhm.
Haben wir jetzt im Herbst zum Beispiel gehabt. Da hatten wir aus der Erfahrung letztes Jahr, da hatte ich mehr als 50%, hatten wir einen bunten Sprachhintergrund. Und ich selbst bin eingesprungen spontan in einem Team und hatte ein Zimmer, da waren 4 Kinder und 3 davon hatten eine andere Muttersprache und waren noch nicht so sicher im Deutschen. Es war eine sehr, sehr spannende Arbeit mit denen. Und aus dem heraus ist dann bewusst geworden, wenn wir jetzt jemanden dabei hätten, der beispielsweise Arabisch sprechen könnte, das würde uns sehr helfen, um ein Kind auch besser integrieren zu können in die Gruppe.
Mhm.
Das haben wir auch anders gut hinbekommen, aber daraus entwächst so ein Bewusstsein, auch die Ressourcen hier vor Ort zu gucken, wer ist im Praktikum, wer hätte Freude, sich hier einzubringen.
Ja. Jetzt waren wir gerade beim BNTT und haben da diesen Begriff super divers gehört. Vielleicht können wir darüber nochmal ins Gespräch kommen, wie du den findest oder wie du den vielleicht anders auch verwenden würdest. Also ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gehört. Ist jetzt nicht, dass er trotzdem neu für mich klingt. Ich kann damit schon was anfangen, weil es ja irgendwie eigentlich nochmal eine Steigerung von divers beinhaltet und sozusagen diese Facetten noch mehr aufmacht. Und ja, vielleicht noch in andere Richtungen das Denken lenkt. Aber wie hat er auf dich gewirkt?
Ich habe mich gefreut, es ist vertraut für mich, also super divers, das ist nicht mein Sprachgebrauch, aber das trifft einen soziologischen Begriff. Da hat Frau Scharf-Rettfeld einen englischen Kollegen quasi zitiert und das übernommen und benannt, dass es eine Sichtweise ist, um auch nochmal Kontext darzustellen in der Gesellschaft, gerade wenn wir in logopädischen Arbeit sind, wie unsere Gesellschaft ist und vor allem soziologische, soziokulturelle Faktoren insgesamt in Therapie, aber auch unsere jetzt für uns betrachtete Sprachförder in dem Bereich zu denken, zu wissen, dass wenn wir mit dem einen Kind so sprechen, dass mit dem anderen Kind eben nicht automatisch vom Hintergrund her das genau auf der Sprachebene uns verstehen wird. Und genau das ist unsere Erfahrung in der Praxis, dass wir super divers mit jedem Kind einen einzelnen Sprach- und Sprechzugang finden müssen.
Mhm.
Wir können nicht davon ausgehen, dass wir für eine Gruppe sprechen, dass alle Kinder uns gleich verstehen. Das fängt schon an in einem Zimmer, wenn ich 4 Kinder habe. Das ist übrigens so eine Nummer. Also vier bis fünf Kinder sind in einem Zimmer. Manchmal sind es auch drei oder zwei.
Und die teilt ihr vorher zu?
Die Zimmer, das ist jetzt Exkurs, aber die teilen wir, die Kinder dürfen jemanden nennen, mit dem sie gerne ein Zimmer teilen möchten. Wir gucken vor Ort auf dem Weg eigentlich zum Schullandheim. Im Bus sprechen wir drüber und teilweise auch schon im Vorgespräch nennen die uns dann ihre Wünsche und wir gucken, dass es für die passt. Okay. Da gibt es keine wahllose Zuordnung, das ist auch ganz bedacht.
Das habe ich mich gerade gefragt, als du gesagt hast, ihr habt wie so eine Art Anamnesebogen ja vorab und also es ist ja schon eine Art von Casting, aber ihr habt jetzt keinen Einfluss auf die Auswahl, aber ihr habt zumindest Bewerbung und teilt dann irgendwie zu und stellt euch auf die Situation ein und bildet irgendwie Szenarien.
Ja.
Inwiefern das tatsächlich das, also die Planung beeinflusst? Also fahrt ihr immer mit dem gleichen, mit der gleichen Konzeption oder verändert sich die Konzeption durch die Struktur der Gruppe? Und noch eine Abzweigung sozusagen dieser Frage, gibt es irgendwie eine Art von Untergruppen, die in sich homogener sind? Also nehmt ihr da noch so eine Einteilung vor?
Homogen betrachtet ist eine Gruppe, wo die Kinder sich schon kennen.
Aha.
Und da haben die eine gemeinsame, vielleicht eine Klassensprechweise oder weiter. Oder die sind schon befreundet. Vielleicht nochmal dazu, wir haben vier Schulen und wir haben jeweils innerhalb der vier Schulen immer vier Klassen, wo ich sagte von 1 bis 4 oder 4 bis 7. Das heißt, an sich ist die Gruppe diesbezüglich nochmal maximal heterogen, weil die Kinder sich oftmals eben nicht kennen. Und wenn sie sich dann schon kennen, ist es schon vertrauter und dann wünschen sich oft auch in einem Zimmer und dann hat man schon mal so eine Gruppe, die dieses über das anfängliche vertraut werden miteinander da schon direkt über hinausgekommen sind und schon weitermachen können und auch andere in der Dynamik mitziehen können. Und Kinder in dem Alter, das hat sich nach Corona nochmal gezeigt, wie bewusst sie, das finde ich, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, schon sehr, 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 sehr bemerkenswert, wie bewusst Kinder sich dieser Sache von ich möchte Freunde finden, bewusst werden und darauf auch sich einstellen auf der Freizeit und auch den inneren, tiefen inneren Wunsch haben, Freunde zu finden und das Gefühl von Freundschaft und Dazugehörigkeit zu erfahren. Aber zurück zu der Frage der Heterogenität. Das bildet sich vor Ort dann durch Interessengemeinschaften. Also im Zimmer selber ist dann vielleicht auch eine Konstellation, wo Kinder sich eben noch nicht kennen, aber vielleicht aufgrund ihrer Disposition Gemeinsamkeiten haben. Und das können wir halt vorher sehen, ob Kinder da vielleicht eher zu passen. Und wir lernen sie halt kennen im Bus. Also wir haben einen ersten Eindruck. Und was wir auch immer machen, Teil der Vorbereitung neben der Anamnese, wenn man so will, ist, wir rufen alle Eltern einmal vorher an. Die Kinder bekommen von uns einen Brief, die Eltern bekommen genannt, dass wir sie anrufen mit einem Termin. Und die bekommen im Vorfeld auch schon die Gepäckliste, das macht alles die Region Hannover. Aber wir nehmen persönlich Kontakt auf und dieses Gespräch ist sehr wichtig, nicht nur für uns, um Dinge zu erfahren, sondern eben andersherum auch für die Familien. Und manche Kinder stellen dann auch da schon Fragen, die haben ganz explizite Fragen und da hat man auch schon so ein erstes Gefühl und weiß, ah, okay, gut, da weiß ich, das wird dem Freude machen oder ihr ist es wichtig, irgendwie dies, das und da haben wir schon den Erstkontakt. Auch was unsere Fahrten ausmacht, dass wir, obwohl wir nicht Teil der Schulgemeinschaften sind, dass wir diese Art von Nähe herstellen können. Ja.
Okay. Ich denke jetzt gerade Klasse, also wahrscheinlich auch schon erste Klasse, aber vierte Klasse sicherlich ist ja das Thema Handy eines. Steht das auf der Gepäckliste drauf? Nee.
Tatsächlich sind unsere Fahrten von Anfang an medienfrei. Und weiterhin, und gerade gestern hat mir noch ein Teamer gesagt, der mitgefahren ist, ein Praktikant, er selber hätte sein Handy auch schon, es wäre auch ihm aus dem Bewusstsein schon entglitten. Also er hat es dabei gehabt, aber es wurde unwichtiger und gar nicht mehr so relevant. Dazu gesagt, also Handys werden heute ja oft benutzt als Uhrersatz. Und das ist auch Thema für uns, dass wir alle eine Zifferuhr haben, um eben, ja, wir beide. aber es ist eine Sache von Zeiteinteilung und auch Präsenz. Und die Dinge hängen miteinander zusammen und die Kinder, die manche mucken rum, also am Telefon sagen die, oder die Eltern sagen, wie mein Handy, das Handy, das können sie eben selbst im Bus sagen, ich werde mich nicht einmischen, wenn ich meinem Kind das vorher sage, dann ich wird er morgen nicht im Bus steigen. Okay. Das hatten wir und dann wissen wir es und dann sind die trotzdem so, dass wir es mitbekommen und dann reden wir drüber. Aber im Ganzen ist das eher der Fall, dass Kinder dann sagen, habe ich gar nicht vermisst. Und gut, nach Corona war eine andere Zeit, da waren die auch mit Tablets ja sehr anders und auch seither mehr verbunden. Aber wir erfahren viel Dankbarkeit von den Eltern, dass wir rigoros sind, dass es klar ist, dass es medienfrei ist Und bei den kleineren Kindern ist es oft gar keine Frage, weil die haben noch gar kein Handy. Also da stoßen wir immer auf offene Ohren. Und manchmal, das ist eher eine kulturelle Perspektive, da haben die Eltern Bedenken, sie möchten gerne mit ihrem Kind zwischendurch sprechen, brauchen den Kontakt. Mhm. Und das ist auch immer die Grundlage von unserer Zusammenarbeit, dass wir im Kontakt bleiben können. Die können uns anrufen, sie können fragen. Und wir sprechen darüber, dass wir nicht immer erreichbar sind. Das ist ein Faktor, auch technisch tatsächlich. Die Funkverbindung ist oft in diesen Orten nicht gut. Aber ja, also wenn Sie Fragen haben und zwischendurch sich erkundigen möchten, wir reagieren darauf. Und auch da machen wir gute Erfahrungen. Ja.
Und hat sich das seit Corona verändert? Also auch Medienkonsum oder vielleicht auch so das Einstiegsalter, wann Kinder ein Handy bekommen?
Wann sie es nicht bekommen, das insgesamt beobachte ich, egal wo, dass es eher passiert.
Mhm. Aber verändert. Was dazu sagen, was ist denn das Einstiegsalter so im Schnitt?
Oh, das kann ich gar nicht sagen tatsächlich. Also das ist haushaltsunterschiedlich. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl oder den Eindruck bei Förderschulkindern gerade, dass es dann tatsächlich ein bisschen später ist.
Mhm. Okay.
Also wenn es ein bewusstes Elternhaus ist, wo sie wissen, mein Kind hat einen anderen Sprach, auch kognitiv eine andere Entwicklung. Dass die Kinder sind auch enger betreut. Da ist dann nicht im Alltag, das Kind braucht das wegen dem Bus, weil die Kinder werden häufig ohnehin zu Hause abgeholt von dem Schulbus und zur Schule gebracht und wieder zurückgebracht. Mhm. Das ist nicht das Argument, was es vielleicht in einer Regelschule eher gibt bei Kindern. Und da bin ich zu wenig im Alltag drin, weil das individuell ist. Ich merke nur, dass wir mehr mit darüber sprechen, dass das klar ab der 4. Klasse oder sowas dann schon eher ein Handy dann dazugehört.
Mhm. Ja. Ich würde gerne noch mal zu dem Aspekt, den wir jetzt auch bei Frau Schraff-Rietfeld im Vortrag irgendwie gehört haben, der Aspekt der Mehrsprachigkeit zurück. Also du hast von dieser Situation gesprochen, dass es einfacher gewesen wäre, in diesem Zimmer eine Person mit arabischem Hintergrund zu haben, die Arabisch sprechen könnte. Mhm. Ist das, also nutzt ihr sozusagen diese Ressource, wenn jetzt jemand dabei ist im Team, dass dann auch auf einer anderen Sprache gesprochen wird? Ja. Also, oder ist es primär eine deutsche Förderung, also der deutschen Sprache?
Die Fahrt findet auf Deutsch statt. Das ist eine Sprachförderung für die deutsche Sprache. Aber dafür gehört immer, also für mich persönlich, meine Arbeit und das Teilen mit den Kollegen, also der Kollegenschaft auch, das Bewusstmachen und die Wertschätzung für die andere Sprache gehört dazu. Und wenn wir Lieder singen, wenn wir auch Lieder selber schreiben, dann fordern wir sie auf oder laden sie ein, einfach das mit einzubinden und vor allem uns ihren Wortschatz, also von wirklich die Wörter als Schätze zu betrachten und die miteinander zu verschenken, zu verteilen. Und gerade im letzten Jahr, wo da eine große Sprachdiversität vorhanden war, erinnere ich auch noch an eine Situation, wo ein Kind, vielleicht ist ein anderer Effekt, aber es hat dann einfach sehr stark gemerkt, ich würde so gerne mehr meine Muttersprache können. Meine Eltern sprechen immer Türkisch, ich kann gar kein Türkisch und ich kann auch irgendwie Deutsch, kann ich zwar irgendwie, aber wir haben diese Herzenssprache. Das ist der Aspekt, über den wir sozusagen mit den Kindern sprechen oder jetzt indirekt nicht das so benennen, aber sozusagen, dass sie spüren lassen, dass es wichtig ist, dass sie die Sprache auch sprechen. Mhm. Und da nehme ich jetzt einen Aspekt hinzu, dass oftmals unterschiedlich kulturell bedingt eben die Erstsprache, was heute auch Thema war, abgelegt wird, dass Eltern dann in der deutschen Sprache hier sich verständigen und den Kindern unterstützen wollen, aber eben der richtige Spracherwerb dann eine Ersprache nicht abgeschlossen wird. Mhm. Und dann kommt es zu Schwierigkeiten. So. Ja. Also es ist ein sehr komplexes Feld, aber wir sind da offen und wir sind auch neugierig. Also im Ganzen, unsere Sprachferienfreizeiten sind von vorne bis hinten. Also Tag 1 ist Neugierde für das Gegenüber und für das, was das Kind ausmacht und was das Kind kann und was sich das Kind erträumt und in welcher Welt das Kind lebt. Einfach das alles mit dem Kind bewusst bewusst zu erleben und das dann zu teilen.
Mhm. Ich finde diesen Aspekt der Emotionalität auch nochmal total wichtig und Herzenssprache, das finde ich auch ein sehr schönes Wort. Mhm. Also trifft mich sehr, genau. Und jetzt, wenn du so drüber sprichst, dann ist das ja möglicherweise auch etwas, was Schlafhorst-Andersen oder das Konzept irgendwie so auszeichnet. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, wird hier in der Schule häufig als Ganzheitlichkeit verstanden. Wobei man sagen muss, dass wir mit diesem Begriff so ein bisschen hadern und versuchen, da einen neuen Begriff zu finden, was sich aber als gar nicht so leicht herausstellt. In der vorletzten Folge habe ich mit Professor Borghetto aus Hildesheim gesprochen und wir haben tatsächlich 50 Minuten eigentlich darüber diskutiert, was Ganzheitlichkeit bedeutet, und nach 50 Minuten waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ab jetzt können wir beide diesen Begriff verwenden, weil wir jetzt abgeklärt haben, was wir damit meinen. Und wenn ich dich sprechen höre, dann kommt bei mir also einerseits dieser Begriff der Ganzheitlichkeit raus, aber Individualität, also dieses wirklich ein Kind voll im Blick zu haben, was auch was mit einem Menschenbild und Wertschätzung, wenn du jetzt auch Wort Schatz als Schatz das so beschreibst, finde ich auch irgendwie so ganz gut Hand in Hand geht. Hast du da einen anderen Begriff, den du nutzt, oder wie würdest du es beschreiben? Und ist das für dich Schlafhorst-Andersen-Tätigkeit? Oder?
Für mich ist es alles durch und durch Schlafhorst-Andersen-Tätigkeit, und unter Ganzheitlichkeit, der Körper, Geist und seelischen Aspekt, oder ich weiß irgendwie noch aus meiner Ausbildungszeit, ganzheitlich irgendwie mit dem ganzen Körper, allein auf der körperlichen Ebene zu arbeiten und von Kopf bis zum Fuß und Bodenkontakt in allem irgendwie mit einzubeziehen. Das ist ein Aspekt, und das, was du gerade angesprochen hast, für mich ist auch Ganzheitlichkeit, ein Kind zu sehen, was es ist und nicht, wer es sein könnte und wer es sein soll, sondern ganz stark das Kind sich spüren zu lassen. Und wir haben immer wieder auf Fahrten, wo uns das ganz, ganz bewusst auch als Team sozusagen unser Leitbild ist, jedem Kind seine, wie so eine Sternstunde zu geben, wo das Kind im Mittelpunkt ist, wo, und wir wissen vorher überhaupt nicht, wann es das sein wird, wo das Kind ganz, ganz ich sein darf. Und das dann irgendwie miteinander auch zu besprechen, nicht mit dem Kind, das Kind erlebt es, aber dass wir im Team so einen Blick drauf haben und die Kinder darin begleiten, dass sie, gerade weil die in der Alltagserfahrung oftmals damit konfrontiert sind, was sie nicht können und was sie nicht dürfen, und irgendwie ständig wieder sie müssen sich anpassen. Nichts anderes als das ist irgendwie Schule, die natürlich auch einen Lernraum bieten, aber auch wir sind, auch zu deiner Einstiegsfrage zum Thema Therapie und Förderung, wir sind komplett in einer freien, bedingungslosen Begegnung tatsächlich. Also die Kinder sind auch überrascht, die siezen uns nicht, sondern wir sind ein Du. Für uns ganz wichtig. Manche haben ganz schwer bis zum Ende, sich das zu merken. Aber oder überhaupt es anzunehmen, dass wir da einfach niedrigschwellig einfach für sie da sind. Und wir haben auch keinen Leistungskatalog im Hintergrund oder Therapieziele zu erfüllen. So, das ist alles, wir sind auch für uns als von der Berufspraxis her total frei, und das ist auch, was unsere KollegInnen total schätzen und auch Externe. Wir haben Leute, die immer wieder, also gerade diese Woche hat mich noch einer wieder angerufen, meinte, wie sieht es eigentlich aus mit den Fahrten? Gibt es demnächst wieder was? Und der ist Theaterpädagoge, weil wir immer in diesem Miteinander, wir erleben was, wir schaffen einen Rahmen, und auch die Kinder erleben das, dass sie Teil von dem Ganzen sind, was entsteht. Also wir haben ganz klare, also es gibt immer einen Wochenplan und Struktur. Und das ist für mich das Schlafhorstische vielleicht dazu, ist die rhythmische Gestaltung des Tages, also Tagesrhythmus, und dass die Dinge rhythmisch sich wiederholen und dass wir gewisse Phasen haben wie Gruppenzeit und Kleingruppenzeit, und die Pause, eine Mittagspause ist A und O, und Regeneration ist ein ganz, ganz präsenter Begriff jetzt im Team. Regeneration im Tun, irgendwie immer sich, das ist unser Begriff, in dem wir uns abarbeiten bei der Arbeit. Aber im Ganzen darin uns bewusst machen, was ist das Schlafforsterische auch in der Struktur. Also wie wir arbeiten, das eine, aber auch in der Struktur, die wir uns selber geben, diese verschiedenen Elemente mit einzubeziehen. Und das ist das, was sozusagen der Nährboden ist, wo wir einander begegnen und wo die Kinder mit uns dann entdecken, was es zu entdecken gibt in dem Natur- und Kulturraum. Und es ist auf jeder Fahrt, gibt es da ganz, ganz andere Schwerpunkte, obwohl wir ja immer doch an dieselben Orte fahren. Also jeder Teamerin, jeder Teamer, wir sind übrigens auch schon bis an die 70 dieser Schule, die hier schon mitgefahren sind, können ganz, ganz andere Dinge erzählen und werden an uns erinnern.
Ja. Ach, interessant, ja. Jetzt, wenn du so erzählst, auch die Perspektive auf das Kind, habe ich noch diesen Begriff Ressourcenorientierung so im Kopf. Also das andere wäre jetzt dieses Defizitorientierte, das kannst du nicht, du musst jetzt aber hier eine Form dich reinquetschen, damit du in dem System irgendwie klarkommen kannst. Und die andere Perspektive wäre ja, was bringst du mit, und das fördert ihr
das
dann.
Das trifft es total. Ja. Auch gerade in der Perspektive von die Kinder haben auch zu Zeiten, wo sie sich auch selbst beschäftigen müssen. Also gerade in der Mittagspause sind die in ihrem Zimmer und da können die gar nicht jetzt viel, außer mit dem, was sie halt haben und auch was sie an Spielen mitbringen und was für Ideen wir reingeben. Aber das ist eine Form von Ressource. Und, aber eine andere Ressource, die du vielleicht auch mit ansprichst, das merke ich bei der neuen Generation. Wir hatten im Vorfeld jetzt mit dem nach Corona eine höheres oder ein wachsendes Bewusstsein von eigentlich Befindlichkeiten, uns artikulieren zu können. Da hatte ich im Sommer ein Kind, was zum ersten Mal mitgefahren ist, auch zum ersten Mal überhaupt woanders geschlafen hat. Das war für die ganze Familie ein wirkliches Projekt. Die Sozialarbeiterin hat im Hintergrund auch noch mitgearbeitet, dass das Kind das schafft. Und es hat es wunderbar geschafft. Und dieses Kind konnte sich sehr, sehr gut artikulieren und zwischendurch seine Befindlichkeiten oder seine Emotionen auch ausdrücken, wo für mich ersichtlich ist, was Schule leistet, was da auch insgesamt in unserer Gesellschaft eben Einzelnen ermöglicht wird, diese Begrifflichkeiten zu bilden und dann die Lernerfahrung zu machen in einem neuen Umfeld. Das hat uns alle sehr, sehr erfreut, das mitzubekommen, weil wir eben von den Hintergrundfaktoren wussten und das nachher dann so deutlich wurde, dass es einfach geglückt ist. Es gibt auch Fahrten, wo ein Kind vielleicht vorher abgeholt wird, wo es Heimweh, wo wir das nicht auffangen können und das auch nicht. Und das ist eher ein Punkt auch der Artikulation, wo, wenn wir dann nicht wissen, was das Kind genau braucht und auch nicht jedes Kind muss es können, das zu artikulieren, das ist auch fein. Aber
ja, auch etwas, das was zu erlernen ist.
Das sind so die großen so Entwicklungsfelder, die wir so ganz direkt vor Ort haben miteinander. Mhm. Ja. Und wo auch viel Dialog mit den Eltern stattfindet.
Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade ja von so ja schon kleinen Erfolgsgeschichten irgendwie erzählt. Gibt es denn irgendwie eine Zielüberprüfung? Also gibt es überhaupt ein Ziel, mit dem ein Kind mitfährt, wie man es jetzt in der Therapie hätte? Und gibt es irgendwie eine Wirksamkeitsüberprüfung?
Haben wir nicht, nee, das ist das nicht. Also wir haben einfach eine gute Zeit. Mhm. Und ich glaube, andersherum gefragt oder gedacht ist sozusagen der Erfolg der Fahrt, also dass sozusagen das den Kindern Freude macht, der spiegelt sich an diesen steigenden Anmeldezahlen, also konstant. Wir haben ja schon über 1000 Kinder mitgenommen, auch über die Jahre hinweg. Und dass wir durchweg immer positive Rückmeldungen bekommen. Wir sind aber dran, mal eine Evaluation zu machen jetzt in der Kooperation mit der Region Hannover. Da geht es um auch nochmal andere Sachen und auch genau die Dinge, die du fragst, wo wir noch herausfinden, wie können wir gerade mit dieser super diversen Gruppe quasi, welche Art von Fragebogen, ist auch eine Frage, könnte man jetzt irgendwie da diesbezüglich entwickeln oder welche Form braucht es, um auch dann an Antworten zu kommen.
Und der würde sich an die Eltern, an die Lehrkräfte,
wir gehen erstmal
an
über die Schulen Kinder gerade und im Ziel ist es auch an die Elternhäuser dann nochmal.
Okay.
Aber ich kann sagen, wir haben also allein das, was für uns, also wir als Gruppe haben immer irgendwie, ne, sprechen darüber, was ist für uns eine gelungene Fahrt, was wünschen wir uns und was wollen wir erreichen. Alleine, also eins ist immer inhärent, ist der bunte Abend, das ist der Abschlussabend, wo wir zusammenkommen und Dinge, die entwickelt werden auf der Fahrt. Wir haben immer kleine Ziele, also jeden Tag, aber auch sozusagen durch den roten Faden. Wenn es eine Zirkusfahrt ist, gibt es am Ende eine Zirkusaufführung oder Theateraufführung und im bunten Abend, das ist so ein fester Begriff, da finden einfach ganz verschiedene, viele, viele, viele Aufführungen statt und auch eine Moderation und da gibt es auch Eintrittskarten und das wird einfach alles durchweg durchgestaltet und jedes Kind hat irgendwo einen Teil davon und wenn wir eben sehen, jedes Kind ist irgendwo Teil von und entwickelt eigene Ideen und bringt es mit ein, dann ist das für uns das Ziel, weil es geht um Gemeinschaft und Gemeinschaftserfahrung. Ja. Mhm. Genau, aber eben zum Erfolg, dass die Kinder wieder und wieder und wieder kommen.
Mhm. Ja. Das ist ja auch eine gute Marke, würde ich auch sagen. jetzt hast du schon von einem Team berichtet und da scheint es ja auch so zu sein, dass Leute wieder und wieder und wieder kommen.
Ja.
Genau. Angenommen, ihr würdet jetzt noch Leute suchen, was muss ich denn mitbringen, wenn ich als Teamerin mitfahren möchte?
Möchtest du als Praktikantin mitfahren? Möchtest du als Leitung, in der Hauptleitung, Teamleitung?
Es gibt verschiedene.
Ich nehme die Praktikantin bestimmt. Es gibt verschiedene Hüte. Dann darfst du dich einfach bei uns bewerben und dann nimmst du an der AG teil, die es neuerdings gibt und worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass wir an der Schule durch Leon und Kaspar, dass es da die AG gibt, die im vorbereitend tätig ist und vor allen Dingen interessierten Schülerinnen und Schülern sozusagen schon mal vorab schon so ein Bild vermitteln kann. Das war für uns gerade nach Corona, wo wir so 2-3 Jahre Pause hatten. Genau, was sind eigentlich Sprachferien, Freizeiten? Da haben wir nochmal sehr geguckt, wie kann das neu geschaffen werden.
Das Bild. Und das ist jetzt einfach auch eine engere Verzahnung mit der Schule durch die AG, dass das durch eigentlich auch eine Brücke ist.
Ja.
Und was ist die Aufgabe genau von Leon und Kasper?
In der AG.
Oder auch in dem größeren Kontext?
Wir sind quasi Team, wir sind Teamkollegen und die fahren einmal im Jahr fahren die mit. Also das ist sozusagen auch Teil ihrer Tätigkeit, dass sie an der Schule ist damit drin. Und das ist irgendwie ganz schön, diese Verzahnung von. Sie sind auch für die Praktikantinnen und Praktikanten quasi auch greifbare Gesprächspartner. Andererseits gibt es eben auch immer wieder Fahrten, wo wir als Ehemalige der Schule uns zusammentun und Teams bilden, aber eben Praktikanten uns erst dann kennenlernen. Mhm. Und so ist es nochmal näher an der Schul- und Alltagspraxis dran und viele Themen können auch, die Vorbereitung ist sehr aufwendig und es kommen viele Fragen und das wird abgepuffert und eben vorbereitend für alle Beteiligte jetzt deutlich vereinfacht, dass wir die AG haben und dass die auch in Persona hier präsent sind an der Schule.
Ja, verstehe. Und fährst du denn zu jeder Freizeit mit?
Nee, auch nicht, nee.
Nicht mehr, also oder noch nie gemacht?
Ich bin lange konstant, ja. Aber nicht, also einmal im Jahr fahre ich jetzt doch so mit.
Okay.
Genau. Es sind ja insgesamt 3 Fahrtblöcke. Also im Sommer sind es ja eben Doppelfahrten und da sind wir schon sehr, sehr viele Teamerinnen und Teamer. Und man, wenn man im Sommer fährt, fährt man 10 Tage, da hattest du auch gefragt, und zwar 5 und 5. Also 2 Fahrten finden direkt nacheinander statt.
Ah, okay.
Das ist schon sehr, sehr fordernd. Dann ist man, gibt die eine Gruppe ab und am nächsten Tag holt man die neue wieder ab. Wir holen die auch immer an den Schulen ab. Wir fahren mit dem Reisebus.
Mhm.
Wir treffen uns dann in Langenhagen zum Beispiel, in der Gutzmann-Schule. Mhm. Und dann geht's los und sammeln die Kinder ab und lernen auch alle Eltern dann vor Ort nochmal kennen.
Ja, krass. Ich würde gerne nochmal so einen Schwenk machen zu, vielleicht ist es auch etwas plakativ, aber was sich an den Bedarfen durch die Veränderung in den Generationen verändert hat. Also ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Gerade gestern hast du mich angetroffen, als ich eine Doku über die Generation Z geschaut habe. Und es ging jetzt schon so ein bisschen auch um Medienkonsum und ist das Handy dabei oder nicht? Also gibt es irgendwie Screentime oder tatsächliche erlebte Zeit? Und du sprachst jetzt auch schon viel davon, dass den Kindern das so wichtig ist, in Kontakt zu treten und Freundschaften zu knüpfen. Genau, das habe ich gerade gestern in der Doku so gesehen, dass denen, das sind eher Jugendliche gewesen, dass denen das schwerfällt, in diesen persönlichen Kontakt zu treten. Und dass die zwar den Wunsch haben nach Kontakt, aber nicht unbedingt in den leiblichen Kontakt, sondern eher diesen, ich tausche Fotos aus, ich tausche Textnachrichten aus. Es fällt mir viel leichter, wenn die Person nicht im Raum anwesend ist und ich sozusagen auch nicht die Bandbreite an Informationen über Gestik, Mimik, Körperhaltung und alles Mögliche bekomme und vielleicht auch nicht so ad hoc reagieren muss, weil ich Zeit habe. Siehst du das auch, dass sich da was verändert hat? Also du bist ja jetzt ja auch schon über eine Spanne von wahrscheinlich über mehrere Generationen sozusagen jetzt dabei. Und was ja auch mitschwingt ist, dahinter steht ja auch eine Elterngeneration, die sich ja auch verändert hat über die Zeit. Kannst du da irgendwas drüber berichten?
Auf alle Fälle. Also was du gerade beschrieben hast, in Kontakt treten und das sozusagen, was die gewohnten Techniken dafür sind. Und das sind eben diese technisch bedingte Kommunikationsförderung, die, da sieht man mal die Anpassungsfähigkeit der Kinder oder auch einfach die, also wie Kinder einfach sich entwickeln und das, was da ist, nutzen sie halt. Und das sieht man in der gesamten Gesellschaft. Und was wir erleben und also nochmal, wenn man darauf guckt, wo wohnen die Kinder, wie wohnen die Kinder heutzutage oder was heute auch angesprochen wurde, es geht auch oft darum, die Eltern, den Konsum der Eltern mit den Medien quasi zu verstehen, um sozusagen zu gucken, wo es eigentlich überhaupt, gibt es Sprechanlässe für die Kinder, wird überhaupt noch kommuniziert. Da sehen wir, dass die Kinder einfach aus dem natürlichen Wohnraum oder Lebensraum gar nicht heraus in den Kontakt treten können. Das ist, ist eher so eine Beobachtung von dem, was die Kinder erzählen. Wenn wir darüber sprechen, wie wohnt ihr und Nachbarschaft und Freunde, kennen sie die Kinder weniger, weil sie nicht auf die Schule vor Ort gehen. Viele haben lange Anfahrtswege, also nochmal ganz explizit bei diesen Kindern. In unserer Gruppe, die sind gar nicht eingebettet. Manche sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber, und das ist was uns total immer wieder beschäftigt und wir immer wieder rückmelden an die Eltern, ist, dass die Kinder auch oftmals keine Freizeitbeschäftigung haben. Sportverein, Musik, alle Dinge sind gar nicht für die gar nicht so greifbar. Mhm. Und das Projekt nochmal zum Beginn ist initiiert worden aus Bildung, aus Mitteln von Bildung und Teilhabe. Also die Kinder haben alle einen Anspruch insgesamt auf Fördermittel und aus dem heraus ist irgendwann die Sprachferienfreizeit entstanden als ein regelmäßiges Projekt für die Zielgruppe von Kindern, die da Anspruch drauf haben. Mhm. Heutzutage ist es gemischt, es sind auch Kinder dabei, die da jetzt nicht drauf zugreifen könnten, aufgrund ihrer Herkunft, ihrem Milieu, ihrem soziokulturellen Status. Aber genau, es spielt keine Rolle und das ist das Tolle. Dadurch wird die Gruppe sozusagen lernen die einander nochmal anders kennen, als sie vielleicht das sonst immer Freizeit tun würden, weil die jetzt auch außerhalb der Schule keine Berührungspunkte hätten. Aber da braucht es immer den Blick von der Gesellschaft. Also wie ist die Familie, sind sie eingebettet? Und ich hatte einen Fall diesen Sommer und das hat mich sehr beschäftigt, weil wir dieses Kind und die ganzen Brüder auch schon die vielen Jahre davor dabei hatten. Das ist eine Familie, wo er der Jüngste ist und er gerade eben zu Hause aufwächst, wo einfach den ganzen Tag die Konsole einfach an ist, er spielt mit seinem Vater, mit seinen Brüdern. Das ist sozusagen das Bindeglied, ist das Spiel. Und er hatte ganz starkes Heimweh, obwohl er letzten Sommer hatte das auch schon. Und im Harz war er dann direkt wieder mit, weil er dann so motiviert war und so ermutigt war, es zu schaffen. Hat 8 Tage geschafft und ist diesen Sommer wieder mitgefahren für 5 Tage und hat Tag 2 noch mitgemacht und dann ist er abgeholt worden, weil er nicht in dieser Art in Kontakt treten konnte mit der Gruppe. Und ich erzähle jetzt warum. Er hat nämlich A, ein Kind vermisst, was er im Jahr davor kennengelernt hatte und gehofft, er wird genau dieses Kind wieder treffen. Er wusste den Namen noch. Und wir selber wussten, wir haben das schon beobachtet und wussten da, das ist schön, das ist eine Freundschaft, die lernen sich über den Fußballplatz und über unsere Spaziergänge, weil wir auch gruppenübergreifend dann vor Ort arbeiten, die lernen sich kennen, wie viele andere Kinder auch. Aber welche Bedeutung das für diesen Jungen hatte, das war uns eben in der Tragweite gar nicht bewusst, bis hin zu, dass er diesen Sommer eben dann sich daran so fest, also der hat einfach das nicht, der hat ihn so vermisst, und war so in einer starken Erwartung und Vorfreude darauf, dass er davon darüber hinaus sich nicht mit anderen Kindern anfreunden konnte und wollte, mochte, obwohl sogar noch Klassenkamerad von ihm dabei war in der Gruppe. Aber er war dann einfach in einem anderen Modus. Und gleichzeitig, und dann, als wir darüber gesprochen haben, und was machst du, wenn du jetzt zu Hause bist? Was ist jetzt die Alternative? Weil wir bei ihm ganz genau wissen, was zu Hause stattfindet. Er vermisst seine Freunde. Dann meinte ich, wo sind denn deine Freunde? Und dann kam genau das, was du gerade beschrieben hast, und zwar die digitalen Freunde. Mhm. Und er hat ganz genau beschrieben, was mit denen passieren wird. Und dann irgendwann haben wir verstanden, oder ich in dem Gespräch verstanden, dass es alles rein virtuell ist. Mhm. Und im Gespräch mit der Mutter, wir haben mehrfach täglich telefoniert, um zu gucken, wie können wir ihn jetzt noch mental dabei behalten. War irgendwie klar, so, das kann halt so nicht funktionieren, wenn nicht im Alltag integriert, Step by Step, solche Loslösungsprozesse halt stattfinden und Kinder einfach Kontakt mit anderen Kindern haben außerhalb der Schule und des geschützten Rahmens. Ja, da kommt viel zusammen und da ist sozusagen kulturelle Teilhabe einfach ein weiter Begriff und für alle Kinder sozusagen ein Wunsch, den man dann so mit fördert. Mhm. Also Sprachförderung und Teilhabeförderung kann man vielleicht auch dazu sagen.
Und jetzt hast du gerade von Freundschaften gesprochen, die so entstehen. Mhm. Bleiben die denn, also bestehen die weiterhin auch über die Freizeit hinaus?
Also die Kinder sprechen das an und das haben wir oft so, dass wir im Bus quasi wechselseitig die Kontakte dann rausgeben. Oder dann, wenn das in derselben Schule ist, wenn wir die Kinder abgeben, dann lernen sich die Eltern auch kennen. Dann sagen wir, das ist die Mutter von dem und ihr Kind hat übrigens gesagt. Also das kann auch nur im wechselseitigen Einvernehmen mit dem Kontaktdatenaustausch funktionieren. Ja. Aber wir so genau, tatsächlich wissen wir jetzt nicht, wie viele die Jahre das geht. Das aber ja es, nicht, wir haben schon mitbekommen, dass die Freundschaften dann zumindest aufgenommen werden. Mhm. Und das ist, ja, dass die dann sehr auch mutig danach fragen, sagen, ich möchte gerne die Nummer haben von dem und so. Mhm.
Ja.
Aber das wäre ein Aspekt für uns auch nochmal. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das herausfinden werden, jetzt auch von der Region her, von der Seite. Wir hatten letzte Woche ein Vorbereitungsgespräch.
Ja. Treffen. Es wäre ja so Langzeitwirkung irgendwie, ne? Sowas
zu überprüfen. Ja, und ich glaube, also auch selbst wenn nicht, aber insgesamt das zu erfahren, da ist ein Kind und ich kann andere Kinder kennenlernen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, diese Erfahrung. Insgesamt dieses sich ermutigen und auch in der Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit vor allen Dingen auch. Mhm. Und das ist überhaupt, ja, Selbstwirksamkeit, würde ich sagen, ist so eins unserer Hauptanliegen mit den Kindern, egal welche Richtung.
Ja.
Ob es auf der sprachlichen Ebene ist, in der Handlungsebene. Da merken wir von Jahr zu Jahr, wie Kinder, die mehrfach mitfahren, wie die sich machen, könnte man jetzt sagen. Also klar, die haben auch zwischendrin ihre Lernerfahrungen, gehen zur Schule, aber so insgesamt im Kontext bezogen auf was wir miteinander erleben, wie Kinder aufeinander zugehen, wie stolz sie sind, wenn sie sich schon auskennen, wenn sie Orientierung haben, wenn sie wer sind, der schon was weiß, was jetzt für den Moment relevant ist, das ist sehr, sehr schön, das über die Jahre zu erleben. Ja.
Und kannst du noch mal was zu der Elterngeneration sagen, ob du da irgendwie eine Veränderung festgestellt hast? Also die Helikoptereltern, die vielleicht da auch weniger loslassen oder...
Das kriegen insofern mit, als dass Eltern, wenn sie ihr Kind bringen, sagen, endlich hat er mich so weit. Seit 4 Jahren möchte er mit und ich habe immer gesagt, nee, kann ich nicht, ich kann dich nicht woanders schlafen lassen. Und dann, ich finde das total göttlich, also wenn das erzählt wird. Oder andererseits, wenn jemand kommt und gerade mit einem, wo Deutsch noch nicht als so gefestigte Sprache ist und dann jemand sagt, meine Frau muss einfach mit meinem Kind, mit ihrem Sohn, unserem Kind jeden Abend einmal sprechen. Wie machen wir das? Wir möchten ihm im Handy mitgeben und dann finden wir halt den Weg. Und ich kann das gar nicht so vergleichend sagen. Ich kann nur sagen, vielleicht auch liegt es an uns, an unserer Art sozusagen im Kontakt, weil wir auch einfach erfahrener insgesamt im Umgang miteinander werden. Ist, dass sie uns da einfach sehr offen auch mitteilen, was es bedeutet für die Familie und für die Eltern selbst, dass ihr Kind teilnimmt, bis hin zu von, ich hätte auch so gern als Kind sowas erlebt. Mhm. Und das war gerade in diesem Sommer nochmal ganz, ganz spürbar, wie Eltern uns gesagt haben, wie sie die Freizeiten sehen, also dass ihr Kind das jetzt machen wird und welche unbändige Vorfreude, also in den ganzen Familie, also in der ganzen Familie teilweise sozusagen dann so raussprüht.
Ja. Ja. Total schön.
Aber Helikoptereltern Bedenken und Sorgen, aber ja, das teilen sie mit. Also sobald sie soweit sind, sich das Kind anzumelden, dann kriegen wir das mit und besprechen darüber.
Ja. Und ich meine, dieser Schritt, sich dafür zu entscheiden, das Kind in eure Obhut zu geben, ist ja schon ein Schritt raus aus dem Helikopter, weil dann brauche ich ja nicht mehr zu fliegen, weil das Objekt, was ich betrachten möchte, ja gar nicht mehr da ist. Ja. Kannst du noch mal du hast schon so ein bisschen über die Tages- oder Wochenstruktur gesprochen. Kannst du noch mal so einen Tag skizzieren, dass man so einen Eindruck bekommt, was ihr da so den ganzen Tag treibt mit den Kindern?
Unbedingt, ja. Ich skizziere einen Tag auf der Riepenburg. Das sind die Kinder zwischen, also erste, vierte Klasse und es ist Sommer. Wir wachen teilweise von alleine auf, weil es hell wird oder auch nicht und werden geweckt. Also die Kinder werden geweckt. Wir wecken einander im Zimmer. Der Tag beginnt meistens so gegen 8 Uhr. 9 Uhr gibt es Frühstück. Klingt ja spät gerade, ne?
Ich glaube, ich habe mich gemütlich. Nicht an festhalten. Klingt nach Ferien, das ist Ferien. Ist schön, ja.
Und wir haben gemeinsames Frühstück. Wir haben nach dem Frühstück Zähne putzen, Zimmer fertig machen. Wir haben dann einen gemeinsamen Morgenkreis. Und der findet im Sommer oft draußen statt. Das ist aber auch eine Sache der Gruppenkonstellation, in welchem Haus man jeweils ist. Aber der Morgenkreis ist sozusagen unser gemeinsamer Tagesbeginn und die Kinder bekommen dann einen Überblick von dem Tag, was wir machen werden, worauf wir uns miteinander freuen und was ansteht. Und aus dem Morgenkreis heraus, der hat ganz schlafforsterische Elemente. Bewegung, Singen, Atmen, alle Dinge, die werden sozusagen da einmal aktiviert. Und eben oftmals auch inhaltlich sozusagen in der Art von, wie wir etwas machen, dann auf das bezogen, womit wir uns gerade beschäftigen, ob wir jetzt in Rollenspiele reingehen oder ob wir jetzt im Waldzirkus sind oder Flora und Fauna, das Thema ist einer Fahrt. Also es hat ja schon skizziert, dass wir immer Themen haben und das wird oft, das ist aber ein sehr guter Moment, das auf diese Weise dann zu verbinden. Und dann geht es vormittags mal in der Großgruppe, in gemeinsam vielleicht eine Wanderung oder in Kleingruppen in Workshops und in AGs weiter und dann gibt es, das sind meistens so Zeiten von 2 Stunden und dann gibt es vielleicht eine kleine Freispielzeit, ein bisschen Auflockerung, wenn die Kinder sich eben schon sehr auch konzentriert haben. Das ist halt was, wir sind halt keine Freizeit, wo die Kinder vielleicht nur so vom Bild her, wo einfach viel Leerlauf ist, sondern es ist schon eine sehr stark geführte Zeit miteinander. Oder geführt heißt Rahmen, Raum schaffend für was darin passiert, aber immer eine hohe Präsenz. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder da nicht zu viel, A, genießen die das und dass sie nicht zu viel sich selbst in dem Sinne von, also auch Langeweile kann halt ein Thema sein, dass Kinder einfach dann nicht nur auf doofe Ideen kommen, sondern einfach insgesamt so gar nicht, also auch überfordert sein können mit dem, was mache ich denn jetzt eigentlich vor dem Überangebot? Und das ist aber ein Modus, wo wir gucken, wir lernen uns kennen. Die ersten Tage ist vielleicht noch eher mehr miteinander und dann klar, wenn wir merken, die Kinder brauchen jetzt diese Freispielzeit, dann nehmen wir das aus und die ist immer nachmittags auch immer jeden Tag fest drin. Jetzt komme ich zurück zum Mittagessen. Also Mittagessen, wir werden immer bekocht, ganz wichtig, in den Schullandheimen wird immer für uns alles bereitgestellt. Wir werden eingebunden in der Vorbereitung der Tische und nachher wieder abräumen und den Raum reinigen. Aber alles andere wird gemacht, was natürlich total großartig total schön, ist. Ja. Mhm. Und die Kinder genießen es auch immer sehr, das gemeinsame Essen sind große wichtige Momente ist, dass wir Zeit haben miteinander für die Mahlzeiten, was auch viele gar nicht gewöhnt sind, so in der Regelmäßigkeit und auch nicht in dieser Geselligkeit. Da erleben wir auch sehr, sehr viel dabei. Und Ernährung ist für uns alle total wichtig, wichtiges Thema. Das ist aber ein extra Thema jetzt. Kann man ein eigenes Ding draus machen. und dann geht es in die Mittagspause und das ist so eine feste Zeit, auch schon genannt, und wo die Kinder eben dann für sich gucken, was sie halt machen. Können Briefe entstehen, genau. Wichtig ist, auch hier nach Alter gehen wir neben der Verbalsprache auch in die Schriftsprache. Wir schreiben auch immer Postkarten, so für zu Hause, nach Hause und auch oftmals so die erste, die dann die Familien auch bekommen von ihrem Geschwister oder von dem Kind. Das passiert auch auf den Freizeiten. Und nach der Pause ist ein gemeinsamer Beginn, also ein Zusammenkommen und ein Spiel. Und dann geht es vielleicht nochmal in Nachmittagsworkshops oder in gemeinsames Gruppenerleben. Und dann immer vor dem Abendessen gibt es mindestens eine Stunde komplette Freispielzeit. Und dann Essen, nach dem Essen ist ein bisschen gucken, was wird gerade gebraucht, duschen. Im Sommer ist es Zeckenkontrolle jeden Tag. So Dinge, so auch die Hygienefrage und noch individuelle Bedarfe irgendwie darauf schauen. Und dann ist, also neben dem Morgenkreis ist sozusagen der Abendkreis, ist so die Rahmung des Tages, wo wir dann den Tag reflektieren und nochmal genau gucken, was haben wir erlebt und wo können wir uns mitteilen. Das ist auch ein ganz wichtiger Moment, Erzählanregungen zu geben und also als Sprechanlass und für die Kinder von dem Tag zu erzählen und sich mitzuteilen und auch gerade im Sinne von also Emotionen, wie geht es euch? Also da werden wir auch nochmal so richtig. Also geht es schon sehr individuell und persönlich. Und gleichzeitig ist sozusagen das Erleben von, wir sind eine Gemeinschaft und ich bin Teil von diesem wunderschönen Gefühl im Abendkreis, wenn wir beispielsweise eine Traumreise machen. Und die Kinder sind auch so verbunden, machen sich dann selber eben ihre Traumreisen und Behandlung. Das genießen sie, egal welches Alter, von vorne bis hinten, total sehr. So, das ist für uns alle immer sehr schön. Es gelingt nicht immer. Klar, es gibt auch Konstellationen, wo es schwieriger ist für Kinder, sich darauf einzulassen oder überhaupt in der Gruppe oder überhaupt in dem Raum sich aufzuhalten, wo andere Kinder sind. Das gibt es halt auch. Kinder, die eigentlich immer außen vor sind. Ja. Und wenn das Kind, auch zum Frage, was ist das Ziel, wenn das Kind am Ende der Fahrt dann einfach sich irgendwann einfach reinsetzen kann in den Kreis, dann sehen wir, okay, es hat geklappt. Aber wir forcieren das nicht und ja, lassen es einfach, haben es im Blick, ne, sind im Kontakt, aber was das Kind braucht, dann im Moment. Das lassen wir. Ja, und der Abendkreis, der geht dann meistens so zu Ende, dass wir dann danach oftmals in Gruppen dann zimmerweise, wir sind dann schon ein bisschen ruhiger geworden und bereiten ja auch so das Schlafen damit vor. Und dann geht es in die Zimmer und oftmals auch zimmerweise, dass wir wirklich ruhig und nicht mehr so groß Trubel im Flur entsteht. Singen dabei auch gerne mal, wie so ein Karawanengesang, was auch immer, was dann kommt. Und dann geht es dann nochmal im Zimmer, kriegen die Kinder nochmal vorgelesen und dann wird nochmal so ganz viel was geguckt, was sind die Bedürfnisse, was braucht ein einzelnes Kind. Wir arbeiten da auch sehr schlafforsterisch mit Atemübungen, mit Körperreisen, nochmal wirklich je nachdem, was ein Kind braucht. Sehr schön und das auch finde ich immer interessant mit den Praktikanten, das gemeinsam sozusagen gedanklich zu erschließen. Also wo können wir jetzt hier, was ist unsere Aufgabe? Wo sind wir jetzt Familienersatz, auch sich bewusst zu machen. Ne? Es ist jetzt klar, der ganze Tag war aufregend und eigentlich möchte ein Kind sich jetzt einfach in den Arm der Mutter kuscheln. Und das ist aber was, wo ich merke, da sind die Eltern zum Beispiel, das höre ich häufiger, wo die sagen, dann gehst du einfach zur Teamerin und die knuddelt dich dann mal so durch. Also wo wir eine diese körperliche Ebene gesellschaftlich ja total aware sind irgendwie, aber von den Eltern kommt uns ein großer Vorschuss mitunter entgegen, wo das so selbstverständlich ist, weil sie wissen, das Kind braucht das. Und das teilen sie uns mit. Und wir fragen auch. Wir fragen auch immer, was braucht ihr Kind abends zum Einschlafen? Was braucht ihr Kind, wenn es gerade irgendwie einen schwierigen Moment hat? Womit kann ein Kind in der Selbstregulation unterstützt werden? Das sind Vorgespräche und dann kommt sowas. Dann. Ja. Ja, und dann schlafen sie hoffentlich.
Die ganze Nacht und wachen morgens kommen sie wieder auf.
Es gibt Zwischenfälle, aber insgesamt vom Schlafen her, es gibt dann immer wieder Heimwehfälle. Ja, aber an sich funktioniert das oft sehr gut. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen so zum Abschluss. Mhm. Die erste wäre, also du hast gesagt, dass die Kinder sich ja dafür entscheiden, ob es dann sowas wie Boykott und den Klassenclown, also es in einer Gruppe gibt es ihn oder sie ja immer, gibt es das trotzdem oder ist die Motivation einfach so groß, weil ich mich ja dafür entschieden habe, das zu machen?
Es gibt Klassen- oder Gruppenclowns auf alle Fälle, das hängt damit auch oft zusammen, das ist eine interessante Frage eigentlich, wenn die Kinder sich eben schon auch besser kennen, gerade wenn sie eben eher noch niemanden so kennen, dann geben sie eher nicht diese Rolle ab. Wie, und es ist auch ganz interessant, dass sie oftmals alle andere Rollen einnehmen können als in der Schule, was sie ja auch bewusst genießen oder auch erleben, dass sie jetzt nicht die Vorerwartung noch irgendwie
da im Raum ist. Gruppe wieder ist.
Es gibt aber auch Kinder, das hatte ich auch mal, wo ein Kind sagt, ich fühle mich betrogen. Also wo sagt, das sind Zwillinge gewesen, der eine wollte und die Mutter hat beide angemeldet, so meinte er das. Er wollte einfach gar nicht da sein. Das hat er auch ganz klar gemacht und hat den ganzen Tag gelesen und war für sich und war auch in Ordnung. Also, aber das war über ganz stutzig, weil das eher die Ausnahme ist, dass ein Kind gar nicht da sein will. Ja.
Und die zweite Frage zielt genau das Gegenteil ab. Am Ende lasse ich mir immer gerne noch ein Best-Practice-Beispiel oder einfach eine schöne Geschichte erzählen. Ich sammle gerne schöne Geschichten. Hast du was im Kopf von einem Kind, was vielleicht irgendwas geschafft hat, was undenkbar war oder einfach von einem schönen Moment, von einer Situation?
Jetzt kommt die Qual der Wahl. Ich denke jetzt gerade bei dem Geschafft, denke ich sehr an eine oder auch mehrere Zeiten im Torfhaus. Im Torfhaus sind wir in der Nähe von Brocken. Und dort machen wir immer die Wanderung auf dem Brocken. Mhm. Und für viele Kinder ist das ein Riesenthema, weil da sehr, sehr weit weg aussieht, dieser Brockenberg. Das sind 8 Kilometer eine Wegstrecke. Und da sind wir über die Jahre hinweg immer darauf zugelaufen und unser inneres Bild ist, wir gehen hoch und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also nicht, wir müssen alle hoch, weil das ist viel zu viel Druck und nimmt auch den Spaß irgendwie raus, wenn man muss, aber eben zu gucken, ich versuch's mal. Und da kann ich eigentlich, und das ist so ein sehr schönes Erlebnis von Kindern, die, ich kann das in dem Fall plural, die das für sich nicht für möglich gehalten haben, diesen Brocken zu erreichen oder wenn sie oben sind, den ganzen Weg auch wieder zurückzulaufen. Mhm. Und dieses Gefühl, die strahlenden Augen der Kinder und auch, also nicht nur an dem Abend, wenn wir wieder zurück sind, sondern wenn wir dann irgendwie am Bus sind und die Kinder zurückbringen, habe ich teilweise schon Tränen, also Eltern erlebt, die das nicht fassen konnten, dass ihr Kind das geschafft hat. Also diese Momente von es passieren Dinge, die wir kündigen ja gar nicht an, dass wir das machen werden, aber die Dinge entstehen miteinander und wir halten die Dinge für möglich. Und wir halten es für möglich, dass wir den Gipfel erreichen und das Kind, was wovon ich schon gesprochen hatte, was im Sommer eben die Fahrt nicht beenden konnte, genau dieses Kind hat letzten Herbst hat es geschafft, die Fahrt in der Fahrt zu bleiben und immer wieder sich so Zwischenziele zu stecken selber. Da waren wir in einem anderen, konnten wir diesen Kontakt herstellen. Und der hat den Brocken erreicht und oben auf dem Gipfel die Mutter angerufen. Und dieses Moment von Mama, ich bin auf dem Brocken. Und dieses Kinder zu erleben, die in ihrem eigenen sich selber überraschen können und eigene Entwicklungsschritte so bewusst erleben können, das sind für mich ganz besondere Momente, die begleiten zu dürfen.
Ja. Eine schöne Geschichte, die sammle ich gerne ein. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir für das Gespräch und die Fragen.
War gut. Ein Aha-Moment für mich war, dass eigentlich alles Förderung ist. Und dass Kinder am besten im zwischenmenschlichen Kontakt und in Bewegung, sei es Körperbewegung wie Sport, aber auch Bewegung in verschiedenen Naturräumen lernen. Im Anschluss an das Gespräch entstand übrigens noch die Idee, mehr Einblicke in die Arbeit und in die Freizeit zu bekommen. Also das tatsächliche Eintauchen und die Arbeit zu verstehen. Und das nehme ich mit ins nächste Jahr und werde mir einen Teamer oder eine Teamerin einladen und zum Gespräch bitten. Da bin ich schon gespannt. Ich hoffe, auch du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.